hat, die immer so kommen, oder ob es Leute hat, die jetzt ein bisschen das machen. Ich muss ehrlich sagen, mir kommt es amix noch entgegen, jetzt gerade, wenn ich in grossen Menschenmengen bin, wie irgendwie in der Schule oder sonst noch einmal, wenn man einfach so machen kann, wenn man schnell auf den Zug muss und einfach kann sagen Tschüss zusammen und nicht mehr jedem muss gehen, irgendwie noch eine Umarmung geben oder so. Klar ist es schön, aber mir kommt es dort amix ein bisschen entgegen. Aber den Grund dafür kennen wir ja alle, den muss ich jetzt nicht mehr sagen. Ich möchte gerade einsteigen. Ja, was ist denn eigentlich eine Umarmung? Eine Umarmung, ich möchte das mal genau mit euch anschauen. Eine Umarmung hat vier Elemente. Das erste Element, das wir brauchen für eine Umarmung, ist das Öffnen der Arme. Das braucht es einfach, so kann ich niemanden umarmen. Also wird es ziemlich schwierig, da stößt man einfach gegeneinander an, aber eine Umarmung ist eher schwierig. Dann, wenn ich die Arme offen habe, das erste Element, dann kommt das zweite Element, ich muss warten. Ich muss warten und ich brauche es gegenüber. Das zweite Element ist das Warten. Dann das dritte ist das Schliessen der Arme. Sonst, so ist auch schwierig. Also man kann schon jemanden umarmen, aber es ist irgendwie komisch, wenn man so eine Arme gibt. Und das vierte Element, das war das dritte Element. Das dritte Element ist Schliessen. Und das vierte Element ist wieder das erneute Öffnen. Weil wir umarmen uns zwar, aber es ist einfach eine ewige Umarmung. Also sie hört einfach nie mehr auf. Und ja, wenn es nach dem dritten Element aufhört, wenn wir einfach so bleiben, dann ist die Umarmung ist eigentlich ein Zeichen von der Liebe. Und wenn wir bleiben, dann wird es eher ein Zeichen von der Unterdrückung und einer falschen Machtausübung. Und genauso komisch ist es eben, wenn es nach dem ersten aufhört, nach dem zweiten aufhört. Es müssen eigentlich die vier Elemente aufeinander folgen in möglichst kurzer Zeitspanne. Genau, ich mache gerade Einstieg in einen Text von der Bibel, wo wir das ein bisschen genauer anschauen können. Es ist eine bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir möchten die gerade miteinander lesen. Ihr seht sie auch da vorne. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüter auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu er kann schnell weiter. Er rief einen Knecht und erkundigte sich. Wartet, nochmal. Vater, sagte der Sohn zu ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Genau. Ja, da habt sicher schon viel über die Geschichte gehört, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat. Darum möchte ich jetzt nicht mega stark darauf eingehen, sondern ich möchte auf die einzelnen Personen von dieser Geschichte eingehen. Was sie gemacht haben, ja, einfach mal ein bisschen das Menschliche von ihnen anschauen. Genau, wir fangen an mit dem jüngeren Sohn. Der Sohn, der weggegangen ist, ist das. Heute würden wir das Verhalten von diesem Sohn vielleicht etwa so beschreiben. Er hat genug gehabt von der Enge von seinem Elternhaus und wollte ein Individuum werden. Er wollte sein authentisches Selbst finden. Ja, wäre heute, in unserer heutigen Zeit ja auch völlig logisch. Wir ziehen ja auch irgendeinisch von zu Hause aus so mit 18. Passt das etwa? Ja. Ja, in dieser Lesart handelt die Geschichte von einem Mann, der daran gescheitert ist, etwas aus sich zu machen und andere sogar in sein Versagen unfairerweise mit hineingezogen hat. Aber die Geschichte funktioniert eben nicht ganz nach unserer modernen Leseart. Sie spielt in einer ganz anderen Kultur und wir sollten versuchen, in die hineinzutauchen. Ein Dozent von uns im TDS Zaarau, der Thomas Harry, sagt immer, wir sollen barfuß lesen, wenn wir die Bibel lesen. Wir müssen jetzt nicht die Schuhe abziehen und die Socken abziehen, keine Angst, aber barfuß lesen heisst so viel wie einfach in den Text hineingehen, nicht nur oberflächlich drüber lesen, sondern wirklich, wenn man barfuß ist, dann spürt man richtig den Untergrund. Wenn es spitzige Steine haben, dann tut es vielleicht einmal auch mal ein bisschen weh. Genau, das ist barfuß lesen, das wollen wir miteinander machen. Ja, ein zentraler Punkt zur jüdischen Welt, zu der Zeit von Jesus, war zum Beispiel, dass sich der Mensch nicht so sehr individualistisch wie in unserer heutigen Zeit, sondern eher kollektivistisch verstanden hat. Das heisst, er hat sich viel mehr seiner Sippe oder seiner Gruppe zugehörig gefühlt und der auch verantwortlich gefühlt. Und das hat sein ganzes Denken durchströmt. Das sehen wir auch gerade an unserem heutigen Liedergut. Es geht häufig um uns und nicht um mich und nicht um uns. Zum Beispiel gerade im Lied, das wir vorher gesungen haben, ich glaube und nicht mehr glaube. Zur Zeit von Jesus und auch im jüdischen Denken heute noch, wäre es viel mehr ums mehr gegangen, mehr glaubt und nicht nur ich glaube. Das sehen wir auch, ja, das Prinzip zieht sich eigentlich durch das ganze Alte und auch Neue Testament durch. Es ist kein Zufall, dass der Paulus nur vereinzelte Briefe an einzelne Personen schickt, wie der Timotheus. Im Normalfall sendet er seine Briefe an Gruppen, wie Korinther oder Epheser. Ja, zurück zum jüngeren Sohn. Im nichtwestlichen Denken hat sich der jüngere Sohn bereits durch das schuldig gemacht, dass er die Auszahlung von seinem Erbe verlangt hat. Das war eigentlich ein No-Go gewesen. Zum einen hat er die Solidarität vom Haushalt gebrochen, indem es eher ums Beschützen und Vermehren geht und viel weniger ums Teilen und Vermindern. Zum anderen löst er sich von seiner Beziehung, die seine Identität ausmachen. Eben kollektivistisch denken. Beziehungen, die ich habe, machen meine Identität aus und nicht, ja, schon auch, was ich bin, aber dort gehören eben die Beziehungen auch. Das ist vielleicht ein anderes Denken, als wir es eben heute haben, hier in unserer westlichen Welt. Ja, was hat der Sohn gemacht, als er losgezogen ist? Er hat alles zusammengepackt, was er hatte, und ist in ein fernes Land gegangen. In diesem fernen Land hat er ein zügelloses Leben geführt, wie wir vorher gelesen haben. Alles, was er zuhause gelernt hat, musste er müssen ablegen. Weil solange er sich wie ein Sohn hat benommen, war es zuhause gewissermaßen bei ihm gewesen, nach seinem Denken. Sein Projekt war es quasi gewesen, sich zu entsohnen. Ja, das ist ihm dann irgendwie auch gelungen, wie wir später in den Worten vom Vater im Vers 24 gelesen haben: Mein Sohn war tot. Kommen wir zum Vater. Die erste Überraschung der Geschichte ist das Verlangen vom Sohn nach seinem Erbe. Die zweite, aber noch viel größere Überraschung ist, dass der Vater den Sohn mit allem, was er hat, ziehen lässt. Das ja, ist ziemlich komisch. Und wenn man nochmal, kannst du nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, vielleicht? Wenn man das lesen, dann kommt es ja ziemlich schnell. Es heisst, Vater, gib mir den Anteil. Und nachher heisst es einfach, da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also, geht ziemlich schnell. Er hat, also zumindest, wir lesen nicht, dass er mit sich hat diskutieren lassen. Vielleicht ist es schon so gewesen. Ein bekannter Theologe sagt dazu, gesunder Menschenverstand und eine ehrwürdige Tradition hat dem Vater definitiv etwas anderes geraten. Der wichtigste Aspekt der Geschichte bleibt aber, dass der Vater Beziehung zu seinem Sohn nie aufgegeben hat. Die Augen, die den Sohn suchen und ihn im Vers 20 in der Ferne erblicken, zeigen das Herz, das mit dem Sohn im fernen Land war. Dann kommt es zu den Küssen und zu dieser bedingungslosen Umarmung vom Vater. Der Sohn hat sich schon eine Rückkehrstrategie zurechtgelegt, wie wir es vielleicht manchmal auch machen. Also zumindest, als ich als Kind war oder Jugendlicher war und meine Eltern etwas Schlimmes haben müssen sagen, habe ich mir auch schon meine Strategie zurechtgelegt, die ich manchmal dann gleich nicht gebraucht habe. Genau, so hat er es da auch gemacht. Aber der Vater hat das Ganze komplett unterbrochen. Er verändert mit seiner Umarmung und der darauf folgenden Ankleidung mit Gewand und Ring die Identität vom Sohn komplett, weil die war komplett zerstört, nachdem er wieder zurückgekommen ist. Und er nennt ihn «Mein Sohn». Das ist so ziemlich das Wichtigste, was er sagen konnte. Zum einen die Umarmung, aber auch, dass er ihn «Mein Sohn» nennt. Das ist, ja, gibt eigentlich nichts Wichtiges für ihn. Ja, das Geheimnis von dieser Verwandlung ist das gleiche Geheimnis wie das von seiner bedingungslosen Annahme. Der Vater hat seinen Sohn nie aus der Umarmung von seinem Herzen losgelassen. Misstrauisch fragen vielleicht Menschen von der heutigen Zeit, was ist aber, wenn der Sohn die Umarmung gar nicht wollte? Ja, zuerst einmal würde diese Frage ein jüdischer Mensch wahrscheinlich nie stellen. Eben wieder Individualismus. Und wir müssen uns vielleicht auch fragen, wenn wir die Frage haben, liegt unser Misstrauen vielleicht sehr daran, dass wir eher wie der ältere Brüder sind worden und viel weniger wie der Vater. Mir geht es zumindest manchmal so. Ja, kommen wir gerade zu dem älteren Brüder. Der ältere Brüder hatte nicht wirklich Freude an dieser Rückkehr von seinem jüngeren Brüder. Im Vers 28 heisst es, dass er zornig war und sich geweigert hat, reinzukommen. Die räumliche Distanz, die wir hier sehen, ist ein äußerliches Zeichen für die Distanz in seinem Herz. Wir haben vorher gesehen, dass der Vater ihn die ganze Zeit umarmt hat in seinem Herz. Beim älteren Bruder sieht das, ja, ist wahrscheinlich das Gegenteil. Das sehen wir auch im Vers 30. Er nennt da seinen jüngeren Bruder «Dieser, dein Sohn», ganz wörtlich. Das abwertende «Dieser», «Sohn» statt «Bruder» und «Dein» statt «Mein» machen das ja, ganz eindeutig klar. Er will ihn nicht mehr seinen Brüder nennen. Anders als sein Vater hat er seinen Brüder eben nicht in seinem Herz behalten, wo er fort ist gegangen. Sein Brüder ist zu einem Nicht-Bruder geworden. Und wegen seiner Tat ist auch sein Vater für ihn zu einem Nicht-Vater geworden. Kommen wir nochmal zurück zum Vater. Wer ist der komische Vater eigentlich? Es kommt ganz darauf an, mit welcher Brille wir ihn anschauen. Schauen wir ihn mit der Brille vom älteren Sohn an, ja, dann ist er wirklich ziemlich komisch und es kann wahrscheinlich gar nicht viel schlimmer kommen für den. Was sollte denn noch kommen? Weil er hat eigentlich alles verloren, was er sich sein ganzes Leben lang aufgebaut hat. Ziehen wir aber die Brille vom Vater an, dann sehen wir unbeschreibliche Liebe. Er hat den jüngeren Sohn nie vergessen. Genauso wie er jetzt den älteren Sohn auch nicht vergessen hat, wo sie das Fest feiern und der ältere Sohn verrissen ist und nicht dabei ist, ist er genauso in seinem Herzen, ja, wie wo er vorher die ganze Zeit für ihn gearbeitet hat. Er hält da einen fest, egal was kommt. Das heisst nicht, dass der jüngere Sohn keine Konsequenzen von seinem Handeln muss tragen. Er wird nicht in alle seine früheren Rechte wieder eingesetzt. Das können wir rauslesen aus dem Text. Er wird höchstwahrscheinlich auch kein zweites Erbteil mehr bekommen, weil das hat er ja verprasst. Der Ring wird zusätzlich als Zeichen von der Grosszügigkeit vom Vater verliehen und nicht etwa dafür, dass der Sohn jetzt über das ganze Vermögen herrschen kann. Genau, das so viel zu dieser Geschichte. Wir haben uns vorher die vier Elemente der Umarmung angeschaut. Das Öffnen von den Armen, das Warten, das Schliessen von den Armen und das Wiederöffnen. Jetzt möchte ich euch fragen, wie ist Jesus am Kreuz gehangen, wo er für unsere Sünden gestorben ist? Genau, mit offenen Armen. So ist er dort gehangen. Und lasst uns das Bild mal durch den Kopf gehen. Vielleicht im Kopf. Mit diesen vier Elementen der Umarmung. Das erste Element ist da eigentlich schon gegeben. Das Öffnen der Arme von Jesus. Und das zweite Element, das wir folgen, wäre dann das Warten. Ja, wie wir gesehen haben, eine Umarmung braucht das Gegenüber, sonst wird es schwierig. Das Gegenüber von Jesus bist du. Wann hast du das letzte Mal einen Schritt auf Jesus zugemacht und die Umarmung in Anspruch genommen? Er wartet so auf dich, jederzeit. Und du kannst jederzeit zu ihm kommen. Egal, was du gerade verbockt hast, egal, ob du gerade irgendein Erbteil verlochert hast oder ja, welchen Scheissdreck du gemacht hast, seine Arme sind immer offen und er ist immer für dich da. Ja, es gibt drei zentrale Beziehungen von der Vergebung. Die Vergebung von Gott zum Mensch, die ist spätestens eben durch Jesus am Kreuz geschehen. Vergebung vom Mensch zu Gott, die ist nicht immer notwendig, aber sie muss vom Mensch her kommen. Und dann die dritte ist vom Mensch zu Mensch und die ja, nimmt es sicher am meisten in Anspruch. Ja, die letzte Beziehung. Vom Mensch zu Mensch und im besten Fall für diese Beziehung auch zur Versöhnung. Sich aber auch über sehr vieles in unserem Leben entscheiden. Zum Beispiel darüber, ob wir eigentlich ganz verbittert und verstritten sterben. Oder ob wir versöhnt mit uns, mit unseren Mitmenschen und mit Gott in die Ewigkeit werden eintreten. Persönlich möchte ich definitiv das Zweite anstreben. Und speziell Jesus fordert uns auch mehrmals im Neuen Testament zu so einem Lebensstil auf. Das sehen wir zum Beispiel auch gerade im Unservater, in Matthäus 6. Ich möchte den Vater aus dieser Geschichte vom verlorenen Sohn als Vorbild nehmen und viel weniger ja, die älteren Brüder. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und möchte mit drei Fragen enden. Wo lebst du unversöhnt? Gibt es Menschen, die du kannst vergeben? Ja, und wo das nicht kannst, wo du vielleicht einfach nicht siehst, dann bitte Gott, ja Gott, darum, dass er dir helfen kann, dieser Person zu vergeben. Nehmt die Frage nachher auch gerade in die Lobpreiszeit mit, die wir noch haben. Und gehen die einfach durch. Die zweite Frage, wo nimmst du die Haltung des älteren Brüder ein? Wo denkst du so wie er? Und wo kannst du dich von dieser lösen? Und die letzte Frage, bist du dir dieser Umarmung von Gott bewusst? Er wartet auf dich und kann es kaum erwarten, dass du dich von ihm umarmen lassen willst. Er ist wie der Vater in dieser Geschichte, wo uns alle in seinem Herzen immer umarmt. Er wird uns nie loslassen, auch wenn wir im fernsten Land fort sind, wenn wir uns ganz von ihm entfernen. Er wird uns immer in seinem Herzen tragen. Er möchte dir mehr von ihm geben. Ja, ich möchte mit einem Gebet und einer Einladung von Jesus aus Matthäus 11, 25 bis 30 enden. Ja, nimm dir die Worte zu Herzen und lese sie vielleicht die Woche noch ein paar Mal durch und geh mit ihnen in die nächsten Wochen rein. In alle Herausforderungen, die auf dich warten. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen.